herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern, den Podcast über das Internet, wo wir euch zusammenfassen, was in der letzten Woche so passiert ist. Wer hat Mist gebaut? Was war auf Twitter los? Welches YouTube-Video ist in den Trends? Welcher neue TikTok-Trend hat die Nation in Angst und Schrecken? Das besprechen wir hier jeden Samstag. Ich bin Robin Blase, YouTuber seit 2006 und heute habe ich eine wunderbare Schwester. Jemand, der, als ich ein Kind war quasi, schon mein Vorbild war. Fabian Siegesmund.
Was? Warum erfahre ich das jetzt erst? Du warst mein Kind?
Ich war mein Kind.
Krass, ne? Ja, aber tatsächlich, wo du es gerade sagst, ich feiere gerade mein 20-jähriges Jubiläum in dieser Branche. Ich habe also vor 20 Jahren bei der GameStar angefangen.
Ja.
Das war ja noch vor...
Da war ich 12.
Ja, siehste. Das war noch vor YouTube und vor dem Internet as we know it. Ne, wobei, das Internet kannte man schon, aber YouTube eben nicht. Und ich habe halt schon einen peinlichen Scheiß in Videos gemacht, bevor andere Leute das gemacht haben.
Ja, deine ersten Videos habe ich mir auf DVD angeguckt.
Lustig, ja. Lustig. Ja, dann kann ich dir vielleicht meine 20 Jahre verspielt YouTube-Serie ans Herz legen, wo ich tatsächlich jetzt in quälenden Details durchgehe, durch mein ganzes Schaffen so. Ich bin gerade so in Jahr anderthalb oder so.
Also, ja, krass. Ja, du hast ja wirklich schon viel gemacht. Also für alle, die Fabian nicht kennen, Fabian war früher bei der GameStar, dann mit High Five hast du auch einen der ersten YouTube Original Channels mit begründet.
Richtig, ja.
Dann warst du bei Studio 71 und hast da Dinge getan.
Ja.
Du hast deinen eigenen YouTube-Account, bist jetzt auf Twitch unterwegs, sehr viel mit Shooter-Games und ja, einfach also super lange in der Games- und Webvideobranche schon verankert.
Ja. Und du wirst da auch irgendwann vorkommen in meiner Videoreihe, wenn es dann auf Studio 71 und The Mansion kommt.
Ja.
Ich glaube, da sind wir zuerst aufeinander getroffen. Da hieß es damals, wir brauchen noch jemanden, der auch vor der Kamera Dinge tun kann und hinter der Kamera sich Dinge ausdenken kann. Und da lernte ich dich kennen und lieben.
Oh, ich dich auch. Ja, das war auch eine coole Zeit. Und danach, also wirklich viele lustige Sachen. Ein paar Mal haben wir auch da noch zusammengearbeitet bei Nerdscope damals, so für Kleinigkeiten.
Ja.
Ja,
schön war's.
Schön war's. Und schön, dass du da bist. Und auch verrückt, wie das einfach 20 Jahre sich noch durchgezogen hat und das auch immer noch irgendwie funktioniert. Ne?
Also es ist schon. Ja, und irgendwie vor 5, 6 Jahren habe ich auch angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, wie lange das noch funktioniert, ob das noch funktioniert. Ja. Irgendwann wird es nicht mehr funktionieren, aber bis dahin hatte ich Spaß.
Ja, aber das ist eine Sache, über die ich gerade nachgedacht habe, weil das denke ich auch seit 10 Jahren. Also ich mache hauptberuflich YouTube mache ich jetzt seit 12 Jahren dieses Jahr.
Mhm.
Und ich weiß, dass jedes Jahr wieder der Gedanke war, so jetzt noch, also in 5 Jahren, was werde ich denn da machen? Ne?
Ja.
Und jetzt bin ich immer noch hier und langsam habe ich das Gefühl, vielleicht ist es doch eine Sache, die man, also vielleicht jetzt nicht vor der Kamera, aber wer weiß. Ne? Es gibt auch diverse Rentner-YouTuberinnen. So.
Ja.
Also vielleicht ist das doch eine Sache, die man längerfristig durchziehen kann. Man muss sich halt immer nur wieder neu erfinden. Ich denke mal an Hank Green und John Green, die ja als Vlogbrothers auch eine der allerersten auf YouTube waren und das jetzt auch schon seit 20 Jahren machen.
Ja.
Und Hank Green, der jetzt auf einer der größten TikTok-Stars ist, der hat es einfach geschafft, obwohl er eigentlich für TikTok-Verhältnisse auch schon Rentner ist, sich komplett neu zu erfinden und einfach seinen Style da weiter durchzuziehen. Ne? Also vielleicht haben wir einfach sozusagen genug Verständnis von Social Media, um dann am Ball zu bleiben, aber wer weiß, vielleicht auch nicht. Es gibt ja auch diverse andere Leute, die es halt nicht geschafft haben.
Ja, und dann, ne? Das stimmt.
Aber keine Ahnung, selbst Mr. Trashback zum Beispiel, jemand, der dann zwischenzeitlich, wo also Leute, der so ein bisschen auch
ne, also in, weg vom Fenster
in der Szene jemand war, wo Leute mal gesagt haben, so, der war mal ein richtiges Gesicht mit seinen News und dann war der einfach weg. Und dann hat er aber sich ja auch auf TikTok wieder neu erfunden da Zeug gemacht, ne? Also ich denke immer an Nickstar, ne? Der, also Niklas Colors, der irgendwie angefangen hat mit League of Legends und Gaming-Content, dann, ne, das irgendwie auch irgendwie so ein bisschen durch war. Und jetzt ist er einer der größten Wissenschaftsgesichter in Deutschland auf Social Media, ne? Also ist auch, ich glaube, man sich gut neu erfindet und, ne, weil anscheinend haben die Leute ja irgendwas, was sie an einem mögen oder was sie unterhaltsam finden und das geht ja nicht weg. Da man muss halt nur gucken, dass man am Puls der Zeit bleibt, was Leute thematisch interessiert oder welche Plattform sie interessiert. Also so langsam, nach 20 Jahren habe ich das Gefühl, maybe, vielleicht hält sich's doch, ich weiß.
Ja, eben. Und ich glaube, das ist auch der Charme an Social Media, dass man vielleicht gar nicht mal so am Puls der Zeit bleiben muss, weil du halt ja überall deine Nische finden kannst. Also wenn du genug Leute hast, die das auch cool finden, dann kannst du ja auch mit dem größten Quatsch die größte Reichweite bekommen, halt in dieser Nische. Und tatsächlich, TikTok habe ich bislang zum Beispiel ignoriert, weil ich dachte, oh, boah, das jetzt auch noch. Aber ich spiele gerade mit dem Gedanken, da doch auch mal zumindest das Streamen anzufangen. TikTok hat mir da jetzt auch meinen Namen zurückgegeben. Also da heiße ich jetzt dann auch Sigismund. Das war vorher vergeben. Allein schon, um TikTok zu reclaimen, weil ich immer höre, die AfD ist da so groß und die ganzen anderen Parteien machen da gar nichts. Da muss man eigentlich gegen anstinken.
Ja, der Bundeskanzler ist jetzt auch da, ist also auch Zeit für dich.
Ja, Wirtschaftsministerium habe ich heute gesehen. Fängt jetzt auch auf TikTok an. Also, ja, wenn die da sind, dann darf ich auch.
Ja, das ist eine gute Überleitung zu einem Thema der heutigen Folge. Wir haben nämlich wieder spannende Themen für euch mitgebracht. Unter anderem, dass es TikTok vielleicht bald so nicht mehr gibt.
Ja, Mann, ich habe mich doch gerade erst angemeldet.
Jetzt, wahrscheinlich bist du der letzte Punkt gewesen. Und gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. Aber jetzt gibt es auch dich mal.
Auch noch schlimm.
Ja, weil das wird nämlich in den USA potenziell gebannt. Das Gesetz ist jetzt wirklich von Joe Biden auch schon unterschrieben worden. Wir haben Falschmeldungen auf TikTok, wir haben Influencer-Trennungen, wir haben Betriebsprüfungen von Influencern. Also es ist eine bunte Folge und ich würde sagen, wir starten rein mit dem schlimmsten Video der letzten 2 Wochen. Bevor es mit dem Thema weitergeht, machen wir aber jetzt nochmal kurz einmal Hashtag Werbung. Wusstet ihr, dass Edeka für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler steht? Ich wusste das nicht, aber Plot Twist, das ist keine Werbung für Edeka, es gibt nämlich noch eine andere Abkürzung, die ähnlich unhandlich ist und vermutlich auch, ja leider, ähnlich unbekannt. BU steht für Berufsunfähigkeitsversicherung und eine Sache, die ich auch nicht wusste, ähnlich wie für was Edeka eigentlich steht, ist, dass jeder Vierte mindestens einmal im Leben berufsunfähig wird. Und dafür gibt es dann kaum gesetzliche Hilfe in so einem Fall. Und was auch super ist, wenn man sowas jung abschließt, dann ist sowas auch super günstig, so eine BU. Falls ihr noch gerne habt. Und wie gesagt, das ist so eine Versicherung. Wenn man sich die jung holt, ist sie günstig. Und wenn man sie mal braucht, ist man sehr froh darüber. Hoffentlich braucht man sie nie, aber man weiß es halt nicht. Tja, dann probiert doch mal Clark. Da kann man seine Versicherungen digital managen und mit einem praktischen Tarifvergleich auch super schnell sehen, was vielleicht die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für einen und für den individuellen Lifestyle ist. Wenn man Fragen dazu hat, dann kann man natürlich auch mit Experten und Expertinnen von Clark sprechen, per Telefon, per Videocall, per Chat oder per Mail, je nachdem, ob man Millennial oder Gen Z ist und Angst hat zu telefonieren oder und Clark und alle Services sind kostenlos. Alles, was ihr machen müsst, ist euch die App runterladen und wenn man möchte, muss man nicht, kann man 2 bestehende Versicherungen dann hinzufügen und sich auch noch einen 30€ Shopping-Gutschein für Stores wie Amazon, Apple, Zalando und viele mehr mit dem Code SCHWESTERN54, also SCHWESTERN54 kann man sich das sichern. Wichtig, noch ein Hinweis, Clark ist ein Versicherungsmakler und deswegen überträgt man, wenn man da Versicherungen hochlädt, ein sogenanntes Maklermandat. Damit hat Clark die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Versicherungsmakler auch. Aber so ein Maklermandat, das hat man halt nur einmal. Man kann es jederzeit kündigen. Aber falls ihr schon einen Versicherungsmakler oder eine Versicherungsmaklerin habt, mit der ihr zufrieden seid, dann am besten vorher mal mit denen sprechen. Für alle anderen holt euch die 30€. Und ja, ansonsten, wie gesagt, auch wenn ihr keine bestehende Versicherung habt, könnt ihr Clark auch einfach so nutzen, um mal zu checken, was da so die Angebote, insbesondere für Berufsunfähigkeitsversicherungen, sind. Denn das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt zurück zum Lästern. Und zwar Laura Müllers Musikvideo.
Gott.
Und ich finde es interessant, dass das auch immer noch so ein Ding ist. Also das ist so, also dieses Influencer machen Musikvideos und Songs, die einfach extrem schlecht sind. Das ist auch so ein Ding, was sich auch 20 Jahre gehalten hat.
Ja. Dass das noch erlaubt ist. Ja. Ich muss sagen, also für die Vorbereitung der Sendung habe ich mir überlegt, gucke ich mir das nochmal an und habe mich nicht so richtig getraut. Denn als meine Freundin und ich das zum ersten Mal gesehen haben, als es gerade gepoppt ist, da haben wir beide tagelang unter einem Ohrwurm gelitten. Das ist ja auch das Schlimme an diesen Liedern, dass sie so simpel sind, dass sie sich wirklich da ins Hirn reinwanzen. Deshalb habe ich mich nicht getraut. Ich habe es aber dann doch gemacht, damit ich auch bloß nicht vergesse, worüber hier wir sprechen. Ja, ich musste mir danach aber erstmal eine halbe Stunde Weißes Rauschen anhören, um es wieder loszuwerden. Und es hat funktioniert. Ich weiß gerade nicht, wie der Song geht. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte es auch nicht wissen.
Ja, ich werde ihn jetzt gleich sprechen. Für dich vorsingen, nein, damit das wiederkommt. Also für alle, die kurz verwirrt sind, wer ist Laura Müller? Laura Müller ist inzwischen 23 und ist vor allem bekannt geworden vor 5 Jahren, als sie, ich glaube, dann wirklich gerade erst 18 geworden ist, als die Freundin von Michael Wendler, der Schlagerstar, Reality-TV-Showstar und vor allem bekannt geworden als der Schwurbler Michael Wendler,
ja,
der aus den ganzen Sachen, die er im deutschen Fernsehen gemacht hat, rausgekickt wurde wegen seinen kruden Verschwörungstheorien, die er verbreitet hat. Und seine sozusagen sehr, sehr, sehr viel jüngere Frau, Laura Müller, die hat er dann mit auf OnlyFans genommen als die Wendlers, wo am Anfang auch, da haben wir damals sogar auch ein Abo abgeschlossen in diesem Podcast.
Was?
Ja, weil wir meinten so, wenn wir das Abo abschließen und den Leuten erzählen, wie scheiße das ist, dann ach müssen sie so, es okay, alle nicht kaufen. Ja. Wir machen quasi Anti-Werbung und haben da einmal irgendwie, keine Ahnung, die 30 Euro für gezahlt. Weiß ich nicht, ob das so gut war, weil am Ende des Tages sind es trotzdem 30 Euro, die bei denen gelandet sind.
Nee,
aber es war wirklich lächerlich. Also der Content, der da gepostet wurde, war richtig schlecht. Die haben irgendwie so Adventskalender gemacht, wo sie einfach teure Geschenke auspackt und das sozusagen das Only-Fansigste war, dass Michael Wendler den Playboy durchgeblättert hat, in dem sie drin war und einfach die Fotos abgefilmt hat, die Nacktfotos von ihr, die es halt schon im Playboy gab.
Oh, wow.
Ich glaube, inzwischen gab es dann mehr Content, aber wie gesagt, lohnt sich trotzdem nicht, abonniert es nicht. Also es ist einfach, sollte man glaube ich auch nicht finanziell unterstützen. Oder auch diese Art von Content, weil ja auch immer noch so ein bisschen der Vorwurf im Raum steht, dass Michael Wendler sie so ein bisschen dahin gegroomt hat und halt jetzt einfach, weil er auch irgendwie kein Geld mehr verdienen kann mit seiner Backstory, halt sozusagen sie nutzt, um sich zu finanzieren, so ein bisschen, indem er sie halt auf OnlyFans so ein bisschen verkauft.
Ja, also sie ist ja auch eigentlich eine wahnsinnig tragische Figur, denn die hat ja dann, glaube ich, damals mit 18 oder was sogar ihr Abi geschmissen, um mit dem Wendler zusammen zu sein und ihn dann später zu heiraten. Und ich glaube, sie dachte halt wirklich, das wird jetzt die geile Megakarriere, denn da lag der Wendler ja auch stabil im Wasser, war dann irgendwie auch hier Juror bei DSDS so Geschichten. Und dann hat er sich das ja alles verschissen und dann stand sie plötzlich da. Ich glaube, mussten die nicht auch irgendwie das Haus in Amerika räumen, weil es nicht mehr bezahlen konnte. Also. Und
es gab auch irgendwie diverse Rechtsstreitigkeiten in Deutschland über Sachen, wo Michael Wendler, glaube ich, Geld schuldet und so.
Ja, also insofern finde ich die wirklich tragisch, weil sie, ich gehe jetzt nicht so weit zu sagen, sie hat ihr Leben weggeschmissen, aber zumindest hat sie da ja wirklich sich strategisch dann leider ganz falsch entschieden. Und jetzt dann so zu hören, und das war ja auch das erste Marketingmanöver, dass sie quasi für einen Wendler Pornos produziert oder was auch immer.
Genau.
Das war schon irgendwie schräg. Also so ist es auch bei mir aufgetaucht. So, ach ja, die haben ja OnlyFans, aber jetzt haut sie richtig rein. Denn der Wendler hatte ja dann geschrieben, sie gibt jetzt mit zwei nackten Kerlen richtig Vollgas. Und da dachten alle, okay, jetzt produzieren die jetzt richtig das harte Material.
Genau, das war die Ankündigung. Alle dachten sozusagen, jetzt kommt quasi zum ersten Mal in Anführungszeichen richtiger OnlyFans-Content. Das ist natürlich auch problematisch mit dem Kontext, dass Michael Wendler sie potenziell vielleicht auch ein bisschen dazu mutmaßlich nötigt, das zu tun, wer weiß. Aber sozusagen am Ende des Tages war das eben nur Promo für ein Musikvideo. Das heißt Superstar. Und obwohl das eines der schlechtesten Musikvideos ist und auch Songs, die ich in meinem ganzen Leben je gehört habe, hat es 1,3 Millionen Views auf YouTube. Also das ist wieder so ein Ding, wo diese Promo und dieser Outrage dazu extrem gut funktioniert hat, weil zwischenzeitlich dann auch der OnlyFans-Account weg war. Und ich frage mich halt, ob das ein Promo-Move war oder ob das wirklich zwischenzeitlich gesperrt wurde. In der Berichterstattung hieß es dann, dass es gesperrt wurde, weil die beiden Models, mit denen sie halt sozusagen so getan haben, als würde sie ein Porno drehen, das waren in Wirklichkeit einfach nur Darsteller für das Musikvideo. Und angeblich wussten die nicht, dass es so dargestellt wird, dass es ein Porno ist und dass sie auf OnlyFans veröffentlicht werden quasi, also mit den Fotos vom Behind the Scenes von dem Musikvideo. Und ja, jetzt am Ende ist der OnlyFans-Account wieder da, aber das hat natürlich auch nochmal Promo generiert. Der Song, ich mache jetzt einfach mal so ein bisschen, ich singe den jetzt mal für dich.
Oh nein!
Also ich singe ihn jetzt, glaube ich, genauso wie Laura Müller den auch singt. Schau auf meinen Body, findest du mich heiß? Deine Augen ziehen mich aus, Martini liegt auf Eis. Eis, meine rote Sohle streichelt dein Gesicht. In Gedanken bin ich shoppen, das sag ich dir nur nicht. Ich mach's gern im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur in dem Ferrari, denn der ist mir bekannt. bin auf OnlyFans ein Superstar, hab 100.000 Follower.
Du machst das ganz falsch. Du musst viel langsamer sein und ja. viel längere Lücken lassen.
Ich hatte zu viel Flow, glaube ich.
Und du viel zu viel Flow.
Ja.
So geht es nicht.
Ja.
Also das ist wirklich, dieser Song macht mich wirklich wütend, weil ich denke, warum ist das so langsam? Warum dauert das so lang? Ich weiß schon, während der eine Zeile zu Ende ist, weiß ich schon, worauf sich die nächste reimt.
Ja.
Aber ich muss 3 Sekunden warten, bis die überhaupt anfängt.
Ja.
Also es ist... Macht mich rasend, dieser Song. Und das ist ja nur die Strophe, in Anführungsstrichen. Und dass sowas schreiben Kinder in der Grundschule.
Ja, ja, ja.
Und machen es besser.
Und was ich so faszinierend finde, ist, also Michael Wendlers Musik muss man jetzt nicht mögen. Und ich würde persönlich jetzt auch sagen, dass ich die nicht gut finde. Aber er war ja trotzdem erfolgreich in seinem Segment des Schlagers, was jetzt, also ne, ist da wieder eine andere Musikrichtung, aber was ich halt nicht verstehe ist, jemand, der in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzt, was jetzt, ne, heißt auch nichts.
Das heißt auch nichts.
Aber trotzdem, wie kann das sein, dass seine Frau, die er da irgendwie, ja, was sicherlich auch supportet hat bei dem Song und wo er auch jetzt Promo für gemacht hat, dass das so schlecht wird? Also ist Michael Wendler so schlecht, wenn man den alleine lässt und hat er das einfach mit ihr zusammen gemacht und das war's? Oder hat sie einfach gesagt, ich möchte es alleine machen, lass mich in Ruhe, Michael, ich mache jetzt meinen großen Song?
Man weiß es nicht. Aber man sieht eben daran dann auch, dass, ich meine, über den Dieter Bohlen kann man auch viel spotten, aber wenn der Songs für andere Leute produziert, wird das oft trotzdem auch ein Hit, weil er dann halt irgendwelche eingängigen Dudelmelodien sich da ausdenkt oder wiederverwendet. Aber das ist halt einfach Schrott. Das ist einfach richtiger Schrott. Also das hätten du und ich auf der Stelle so auch schreiben, also 100%. Besser schreiben können, aber auch genauso produzieren können, ohne zu wissen, wie man Musik macht. Aber das ist wirklich eine Beleidigung an jeden Musikproduzenten, dieses Ding.
Ich habe in den letzten Tagen, und das ist genauso umstritten, sicherlich wie Michael Wendler, mit so Musik-AI rumgespielt, was natürlich also ne für Musiker und Musikerinnen und generell, was das für die Kunst bedeutet und so weiter. Nochmal ein ganz anderes Dilemma, aber ich hatte sehr viel Spaß damit, weil ich überhaupt nicht musikalisch bin und es einfach extrem faszinierend fand, dass ich da einfach einen Text eingeben kann und dann spuckt er mir einen Song aus. Jeder einzelne dieser AI-Songs ist besser geschrieben und hat besseren Beat als dieser Song von Laura Müller. Also das ist vielleicht ein Job, wo es okay ist, wenn AI den ersetzt.
Ja, ja.
Den spezifisch von Laura Müller. Aber ja, es ist, wie gesagt, eine sehr tragische Figur. Dieser Song ist super schrecklich. Die Kommentare sind alle negativ. Aber wie gesagt, am Ende des Tages hat das trotzdem 1,3 Millionen Views generiert.
Es war ja auch marketingmäßig war das ja auch alles geschickt. Also erstmal dieses, ne, jetzt gibt's Porno und dann alles, doch kein Porno, doch nur ein Song. Und dann habe ich das am Rande mitbekommen, haben die auch irgendwann behauptet, dass YouTube das Video unterdrücken würde und man könnte es nicht mehr finden. Und ich glaube, das war auch ein sehr geschickter Move, weil dann alle gesagt haben, echt, kann man den nicht mehr sehen? Da jetzt suche ich aber mal. Und als sie dann nämlich das verbreitet haben, da hatte der Song, glaube ich, noch irgendwie so 200.000, 250.000 Views, wo ich dachte, trotzdem ganz schön gut für die Scheiße. Und jetzt ist dann halt 1 Million mehr. Also das haben sie schon geschickt gemacht. Oder kam wahrscheinlich dann auch vieles einfach über die Berichterstattung, wie wir sie hier auch jetzt machen. Wir sind also auch schuld.
Ja, eigentlich schon, ja. Und ich find's richtig faszinierend, dass sich das so hält. Und ist also wir sind jetzt das letzte Glied in dieser Kette, ne? Aber in der Bild-Zeitung, überall, in jeder Boulevardpresse wird quasi sofort darüber berichtet, OnlyFans-Account gesperrt. So, ne? Ich meine, das sind halt immer noch deutsche Promis, ne? Wenn man mal bei RTL im Fernsehen war, dann ist man für immer ein deutscher Promi. Und dann wird halt darüber krass berichtet und es funktioniert halt immer noch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch neue OnlyFans-Abos generiert hat.
Stimmt, ja.
Und die am Ende des Tages damit jetzt vielleicht ein bisschen Geld auch wieder verdient haben. Ich kann mir trotzdem noch nicht vorstellen, dass sich das lohnt. Also wie viele Leute kaufen sich dieses OnlyFans-Abos? Können die davon leben? Ich verstehe es nicht so ganz.
Ich kenne mich mit OnlyFans gar nicht aus. Ich weiß gar nicht, was da sowas kostet.
Man kann ja mit OnlyFans extrem viel Geld verdienen und es gibt ja Creatorinnen, die unglaublich reich damit werden. Ja. Aber ist Laura Müller in Deutschland so beliebt und ist der Content da inzwischen so gut, dass da genug Leute sagen, so, ich gebe da meine, keine Ahnung, ich glaube, damals hat es 30 Euro gekostet, glaube ich, im Monat.
Okay.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber vielleicht habe ich auch ein völlig falsches Gefühl für die Horniness von alten Schlagerfans. Also,
das ist natürlich eine interessante Zielgruppe. Wobei ich neulich auch ein Reel gesehen habe über einen Mann, der auf OnlyFans zu den Top 1%
gehört,
der halt einen Riesenschlonk hat. wo ich auch dachte, okay, aber wer, also ich als Mann würde jetzt nicht, naja gut, ich bin halt ein Heteromann, aber würde ich 30 Euro ausgeben, um einen Riesenschwanz zu sehen?
Also ich weiß es nicht. Ja, ist man so, weil vielleicht ist das in der richtigen Zielgruppe auch genauso beliebt, wie halt die ganzen Männer, die halt für Frauen da Geld ausgeben. Ne? Also.
Jemand kommentierte, er sei so groß wie eine Weinflasche. Also das interessiert mich aber jetzt schon.
Ich glaube,
also auf wissenschaftlicher Basis.
Vielleicht aber ist die Neugier jetzt
30
doch das.
Euro wert? Ich weiß es nicht. Ja. Dann gucke ich mir lieber eine Weinflasche an und lass den Rest die KI oder die Vorstellungskraft machen.
Ich würde sagen, wir beenden das Thema an dieser Stelle.
Schade, es wurde gerade spannend.
Und gehen über zu Xavier Naidoo, beide eigentlich die identische Karriere hinter sich haben. Ne? Xavier Naidoo vielleicht ein bisschen erfolgreicher, musikalischer, aber in großen Fernsehauftritten in Deutschland, bekannte Musiker und dann alles verloren durch den identischen Schwurbel. Also Xavier Naidoo und Michael Wendler sind eigentlich Best Buddies, zusammen mit Attila Hildmann. Und ja, Xavier Naidoo ist back, genauso wie Michael Wendler diese Woche in den News gewesen. Warum? Weil Oliver Pocher ihn wieder zum Leben erweckt hat. Und das, also ich wusste gar nicht, dass das geht, aber Oliver Pocher ist mir noch unsympathischer geworden. Das finde ich ist eine Leistung, damit hätte ich nicht gerechnet und das muss man auch mal,
würdigen.
Würdigen, finde ich, ja. Dass er das geschafft hat. Also ich denke, der sitzt, glaube ich, auch so da mit seinem Team und denkt so, was kann ich diese Woche machen, was mich noch unsympathischer macht? Und dann machen die das. Ich glaube, das ist so sein Trick für Erfolg.
Ich werde nie vergessen, wie ich Oliver Pocher zum ersten Mal gesehen habe und es wundert mich auch, dass das gar nicht Common Knowledge ist. Der ist zum ersten Mal im Fernsehen aufgetreten bei Hans Meiser, wenn du den noch kennst.
Nee.
Das war so eine Daily Talkshow. Eine der ersten dieser Trash-Talkshows vor Arabella Kiesbauer und wie sie dann später alle. Okay. Also Hans Meiser auf RTL war der erste. Und da gab es mal eine Folge mit Nachwuchs-Comedians, die doch da antreten konnten, vor einem Fernseh- oder Studiopublikum zumindest. Und da war der Pocher dabei. Und er war genauso, wie er heute auch ist und genauso unsympathisch auch, mit genauso blöden Witzen. Und er wurde regelrecht ausgebuht und keiner mochte ihn. Und damals hätte es vorbei sein können. Es hätte einfach vorbei sein können, aber dann hat er so weitergemacht und ist damit erfolgreich geworden.
Ja, und ich meine, also ne, das war jetzt wohl eine Situation, er macht gerade eine Live-Show, da waren 1400 Leute im Publikum. Also, weiß ich nicht, aber 1400 Leute haben sich Tickets gekauft, um die Show Liebeskasper sich anzugucken mit ihm. Also der hat Fans. Und das sieht man auch unter den Reels, die er jetzt mit Xavier Naidoo gepostet hat. Und was er wohl macht ist, Xavier Naidoo ist jetzt wirklich seit Corona quasi, seitdem man die ganzen Verschwörungstheorien da rausgehauen hat und wirklich von Xavier Naidoo war ja wirklich so irgendwie so Adrenochrom und die Reichen trinken Kinderblut
ja,
und so.
Ja, also da muss man sagen, diese Reichsbürger-Scheiße und sowas, das ist ja alles noch in Schwurbelkreisen relativ normal, sag ich mal. Aber auf dieses QAnon-Ding aufzuspringen mit Kindern, die in irgendwelchen Tunneln in der Schweiz gefangen genommen werden und Roboterarmeen und so. Also dann bist du ja komplett durch.
Ja, der ist komplett abgedreht. Und was man aber sagen muss im Vergleich zu anderen Leuten, die in der Zeit auffällig geworden sind, da hat er zumindest ein Entschuldigungsvideo gemacht im April 2022. Na, also, ne, inwiefern das eine Entschuldigung war oder nicht, keine Ahnung. Aber er hat zumindest sich so ein bisschen distanziert von dem, was er gemacht hat. Und seitdem ist er aber irgendwie nicht mehr in der Öffentlichkeit gewesen. Zumindest ist er mir in der Öffentlichkeit nicht begegnet. Bis jetzt Oliver Pocher anscheinend. Also er hat das jetzt irgendwie zum ersten Mal gemacht, aber uns ist aufgefallen hier in der Redaktion, dass es gibt so zwei Reels mit Xavier Naidoo. Das scheint dann, der zweite scheint von einem anderen Auftritt zu sein als der erste. Wirkt zumindest so. Also dass er den quasi bei jeder Bühnenshow oder zumindest jetzt zweimal hintereinander bei zwei aufeinanderfolgenden Bühnenshows quasi so auf die Bühne geholt hat. Also als wäre der quasi so Teil der Show, so als Show-Act. So, es gibt immer den Moment der Sendung oder des Live-Auftritts, wo dann Xavier Naidoo auf die Bühne kommt und halt einen Song mit Oliver Pocher zusammen singt. Und interessanterweise, ne, ich meine, sie filmen halt auch so ein bisschen das Publikum, die Leute rasten aus, die finden es geil. Die finden geil, dass Xavier wieder da ist. Und dann guckt man unter die Reels beim ersten Reel, das er gepostet hat, dann sind die Kommentare noch größtenteils negativ. Ne? Also beim allerersten ist so, und war das Catering von Attila Hildmann? Was kommt als nächstes? Ja. Duett mit Höcke? Und so, ne, oder der Top-Kommentar unter dem ersten Reel, was er gepostet hat, jetzt vor 4 Tagen, heute, wir nehmen am Donnerstag gerade auf, bei all seinen Hammer-Songs und tollen Erinnerungen kann ich ihm die Corona-Schwurbelei nicht verzeihen, genauso wie beim Wendler. mit denen bin ich fertig. Sorry, das hat fast 2000 Likes. Das ist der Top-Kommentar bei Instagram gerade. Aber was mit den Kindern, die von der Elite festgehalten werden, um deren Blut zu trinken? Hat Xavier jetzt doch wieder Zeit für andere Sachen? Oh wow, einem rechten Verschwörungstheoretiker eine Bühne bieten. Nicht cool. Dem noch eine Bühne geben geht gar nicht. Kotz-Emojis hat 1500 Likes, ne? Also das sind größtenteils negative. Es sind so ein paar positive auch dazwischen. So Wahnsinn, Klatsch-Emoji, er ist wieder zurück. Leute, haltet doch einfach mal die Füße still. Er hat während dieser bekloppten Pandemie nur seine Meinung frei geäußert. Dann hier ist ein anderer, wir haben dich vermisst, Xavier. Du bist einzigartig und wir lieben dich. Du hast mit Abstand die geilste Stimme Deutschlands. Also ne, so ein, zwei positive sind da dabei. Aber wenn man jetzt unter den aktuellsten Reel guckt, der dann einen Tag später online gegangen ist, da, ne, der hat auch 50.000 Likes und so. Und da sind die Stimmen dann direkt wieder positiver. Und ne, man findet auch den vereinzelten negativen Kommentar. Aber es sind schon auch viele, die das irgendwie geil finden, dass er wieder da ist und das, ne, wieder zurückholt. Wobei ich jetzt gerade reingucke und jetzt gerade wollte ich mir die Kommentare wieder angucken. Jetzt steht da, die Kommentare wurden limitiert. Das war, glaube ich, als ich zum ersten Mal reingeguckt habe, nicht so. Und okay. Mir wird auch auf Instagram noch angezeigt, dass der 3500 Kommentare hat, der Post. Also das scheint jetzt, obwohl, nee, das steht unter dem anderen auch. Es lädt nur gerade nicht vielleicht. Okay, das, also irgendwie lädt er bei dem einen die Kommentare jetzt nicht mehr. Aber eben habe ich sie noch gesehen vorhin.
Ja, ich finde, das sind ja auch dann zweierlei Fragen. Zum einen, wie sehr normalisiert man so jemanden auch wieder, indem er öfters auftritt? Sagt man dann irgendwann, ach so, den gibt's jetzt wieder, naja, na gut. Und er hat ja eine gute Stimme. Hat er ja auch. Aber die andere Frage ist auch, wie groß ist denn die Schnittmenge zwischen Pocher-Fans und Naidoo-Fans oder den Naidoo-Fans, die das halt auch mittragen? Und ich weiß jetzt nicht, wie Pocher sich so politisch immer geäußert hat. Er ist für mich halt überhaupt kein Sympathieträger. Insofern würde es mich gar nicht wundern, wenn der halt auch diverse Spinner in seiner Fanbase hat.
Also ich glaube, dass Oliver Pocher, das ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ich würde behaupten, der schlägt in so eine Kerbe von so auch so Mario Barth-Fans zum Beispiel. Ne?
Ja,
und Mario Barth macht ja zum Beispiel ganz viel so Gendern, haha, wie lustig. Und also ich glaube, dass die Oliver Pocher-Zielgruppe einen großen Überschnitt hat mit der alles, was sozusagen, keine Ahnung, links von FDP, CDU und AfD ist irgendwie Vogue und Cancel Culture. Ich glaube, das zählt so ein bisschen damit rein und dann sozusagen bist du halt auch schnell in der Ecke von wegen so, ach ja, aber der hat mal geschwurbelt, aber ich fand sozusagen das mit den Masken damals auch blöd, weil das meine Freiheit weggenommen hat. Also, ich würde das schnell so, beziehungsweise also dadurch, dass er es macht, erweckt er natürlich auch dieses Bild und schmeißt das alles in einen Topf und das spaltet halt auch dadurch so ein bisschen, ne? Und wenn man jetzt unter den aktuellen Reel guckt, dann sind da die Kommentare eher positiv. Ne? Also da ist dann eher so, mögen sich die Geister da scheiden, aber ich finde es gut, dass er zurück ist und Olli ihm eine Bühne gegeben hat. Der hat 3600 Likes gerade und ist unter dem Reel der Kommentar, der mir zuerst angezeigt wird. Es gibt dann da auch wieder negative. Also zum Beispiel Xavier hat Parolen losgelassen. Nein, danke, das geht gar nicht. Aber ne, aber der nächste darunter ist wieder, alle predigen Leben und Leben lassen. Ja, dann akzeptiert, dass jeder ein Recht auf eine eigene Meinung hat. Ne? Also es ist so,
ja, das ist ja variiert. Dieses beliebte Missverständnis, das habe ich auch oft bei mir in den Twitch-Kommentaren, im Twitch, naja, oft nicht, weil ich es mittlerweile auch wirklich, glaube ich, die ganzen Idioten schon weggebannt habe, aber dieses grundsätzliche Missverständnis, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass man ja gefälligst alles sagen kann und nichts davon irgendwie kommentiert oder eben kritisiert werden darf. Und da muss ich dann nochmal klarstellen, ja, du kannst natürlich deine Meinung sagen, aber wenn du deine Meinung sagst, läufst du halt auch Gefahr, dass es eine Scheißmeinung ist und ich dich deshalb scheiße finde und ich dich deshalb aus meiner Community schmeiße. Und das ist dann, Zensur, Meinungsfreiheit, ja, fuck you. Das ist halt keine Meinung, die ich akzeptieren kann.
Also ich würde sagen, im Moment ist die Fanbase von Oliver Pocher gespalten. Also es gibt genug Leute, die das nicht so geil finden, aber wie gesagt, die trotzdem 50.000 Likes und zumindest das, was sie aus dem Publikum reingeschnitten haben, fanden die Leute im Publikum mega geil, dass er wieder da ist. Ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, so generell zum Thema, muss man Leute, die irgendwann mal Scheiße gelabert haben, komplett für immer aus der Öffentlichkeit verbannen, weil dann gibt's für die ja auch keinen Anreiz, vielleicht zu erkennen, dass sie fehlgeleitet wurden und dass, ne, also vielleicht, ne, er hat ja damals diese Entschuldigung gemacht und ich würde mir wünschen, dass er vielleicht erkannt hat, so shit, ich bin einfach in irgendeine weirde Ecke des Internets reingegangen, hab mich da irgendwie, keine Ahnung, war vielleicht auch psychisch nicht auf der Höhe, weiß ich nicht, oder hab halt einfach mich da verleiten lassen von irgendwelchem Shit. Das wäre ja positiv und das wäre ja auch, also es wäre ja zu wünschen, dass jemand wie Xavier Naidoo tatsächlich erkennt, dass er da irgendwie sich verrannt hat und vielleicht selber merkt, so, ja, nee, das war alles, waren alles Lügen, denen ich da auf den Leim gegangen bin.
Das kann ich nur insofern akzeptieren, wenn jemand, der sich so verlaufen hat, dann danach auch aktiv dafür arbeitet, dass sich andere Leute nicht auch so verlaufen. Ne? Also ein ehemaliger Nazi, der dann irgendwo auftritt und sagt, so bin ich da reingeraten und das sind die Fallen, in die man laufen kann, und dann aktiv eben gegen seine alte Position arbeitet, das ist für mich, so jemand ist für mich geläutert. Jemand, der sagt, ja, tut mir leid und nächsten Monat kommt meine neue Single raus. Das kann ich nicht glauben.
Ja, nee, das finde ich auch. Und ich finde auch, dass Oliver Pocher vielleicht der denkbar schlechteste Kandidat ist, bei dem man sein Comeback dann haben könnte. Weil das, sozusagen, Oliver Pocher wirkt nicht wie der Typ, der sozusagen ist so, ich nehme Abstand von der Scheiße, die ich in der Vergangenheit gebaut habe.
Ja, völlig richtig. Ja.
Apropos Scheiße, die man in der Vergangenheit gebaut hat. Es gab diese Woche auf TikTok Drama zwischen zwei sehr großen TikTokern, die mal ein Paar waren. Also neues Trennungsdrama. Es geht um Nika Sophie und Nathan Goldblatt. Die haben beide ungefähr gleich viel Follower, 2,9, 2,8 Millionen. Sie ist, glaube ich, 21, er ist 24. Die sind beide auch Schauspieler, kennt ihr vielleicht aus Krass Klassenfahrt und so. Und die beiden waren mal ein Paar. Und was jetzt aber wohl über die letzten, sie sind auch schon länger getrennt, ich glaube fast sogar schon 3 Jahre oder so, aber jetzt irgendwie zuletzt hat sie angefangen, TikToks zu machen, unter anderem in einem Podcast, aber auch in einem TikTok, das sie selber gepostet hat, wo sie halt über einen Ex-Freund redet, aber ich glaube, sie nennt seinen Namen nicht, und krasse Vorwürfe macht, dass er, also extrem, dass es eine extrem toxische Beziehung war, wo er ihr wohl sehr viel Druck gemacht haben soll, angeblich irgendwie abzunehmen. So, sie musste ihm Videos schicken, wie sie Sport macht. Sie hat ihm irgendwie ein Foto geschickt und meinte so, findest du mich so hübsch? Und dann hat er das irgendwie bearbeitet, dass sie super dünn ist, und ihr es zurückgeschickt und gesagt, so wärst du hübscher. Hat sie wohl, ne, irgendwie angeschissen, weil sie irgendwie Streit hatten, und dann hat sie geweint und das haben andere Leute mitbekommen. Dann gab es wieder Streit, weil er meinte, du darfst nicht so offensichtlich weinen. Also so, das, was sie ihm vorwirft, ist ja unglaublich manipulativ gewesen ist und richtig scheiße war. Das sind so ihre Vorwürfe, die sie jetzt in der Öffentlichkeit äußert. Und er hat jetzt wiederum ein Video veröffentlicht, wo das Internet so ein bisschen gespalten ist, würde ich sagen, zumindest in den Kommentaren von TikTok, weil seine Response sehr viel erwachsener wirkt, aber gleichzeitig Leute auch das Gefühl haben, sie wirkt aber auch irgendwie so ein bisschen manipulativ, weil ich glaube, sie hat, also ne, alle wussten, glaube ich, dass er gemeint ist, aber er hat jetzt so ein Video gemacht, wo er sagt so, ey, ne, falls ihr die Vorwürfe nicht mitbekommen habt, dann guckt weiter, aber ne, ich möchte auch Fehler zugeben, ich war zum Beispiel sehr eifersüchtig in der Zeit, aber in anderen Bereichen habe ich das Gefühl, dass sagen sie auch vielleicht über die Zeit hinweg seit der Trennung jetzt ein ganz anderes Bild hat, als ich das wahrgenommen habe, wie die Situation damals war. Und ich würde mich einfach wünschen, dass wir das halt nicht auf TikTok austragen, sondern uns zusammensetzen, gerne auch in Anwesenheit von deinem neuen Freund, gerne auch in Anwesenheit vielleicht von einer Therapeutin, dass jemand sozusagen unabhängig noch draufkommt und da vermittelt. Droht aber gleichzeitig irgendwie mit so einem Statement, also er hat irgendwie so 6 Seiten ausgedrückt und die blurte auch so ein bisschen und sagt so, hier ist mein Statement zu allen Sachen, aber lass uns doch vorher mal zusammensetzen. Also es ist irgendwie so, keine Ahnung. Und es ist schon wieder so ein Ding, wo, keine Ahnung, Influencer so eine Ex-Beziehung halt komplett im Internet austragen und so am Ende des Tages immer sitzt so, ne, wen von beiden finde ich besser? Wem glaube ich mehr? So, ist er der manipulative Boyfriend oder ist sie die jetzt irgendwie Klicks damit macht, ihn in den Dreck zu ziehen oder keine Ahnung was. Ne? Und es ist schon wieder so eklig. Ne? Und die beide sind halt irgendwie Anfang 20. Ich finde das so schade. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, gehen wir mal davon aus, einfach nur jetzt, ne, nicht weil ich einfach sage, wir gehen davon aus, aber einfach nur so für dieses hypothetische Szenario, dass das, was sie sagt, stimmt. Weil sie nämlich auch in einem Podcast was gesagt hat, das fand ich ganz spannend, nämlich dass sie ganz oft Kommentare bekommen hat in Bezug zum Beispiel auch zu ihrem neuen Freund, mit dem sie jetzt auch wieder Content zusammen macht. So, oh, er war besser, ich vermisse euch. Ne? Also, dass sie wohl regelmäßig Kommentare kriegt zu ihrer Ex-Beziehung. Mhm. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich passiert. Und sie meinte so, ja, ihr vermisst die Illusion, ihr wisst ja gar nicht, wie es mir damit ging. Ich kann mir schon vorstellen, wie gesagt, hypothetisches Szenario, ne, wer da jetzt recht hat und so weiter, das ist sozusagen deren Privatsache, aber ich kann mir schon ein Szenario vorstellen, wo eine Beziehung in der Öffentlichkeit ist, die Beziehung endet und die Community natürlich dann auch so ein bisschen diesen Content, diese parasoziale Beziehung, die sie da haben, vermisst und du als Person, die quasi gerade aus einer Trennung kommt, die ganze Zeit bombardiert wirst mit Kommentaren von wegen so, oh, dein Ex-Freund war so viel besser und ich vermisse euch als Paar und ihr habt so geilen Content gemacht und jetzt ist alles schlechter. Und halt überhaupt nicht, das sind ja auch meistens Kinder, die sowas kommentieren, die überhaupt nicht drüber nachdenken, was das vielleicht mit den Leuten macht, die das dann lesen. Ja. Und du dich dann aber auch irgendwie gezwungen fühlst, zu sagen so, einfach damit das aufhört, damit ich auch irgendwie heilen kann aus dieser Trennung, muss ich jetzt euch mal erzählen, wie es wirklich war, damit ich quasi für mich abschließen kann damit.
Ja.
Und das ist halt so ein bisschen das, was sie auch in diesem Podcast gesagt hat. Und das kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, er sagt dann wiederum, ne, dass er das anders wahrgenommen hat, was ja auch also in toxischen Beziehungen auch oft so ist, dass die andere Person das anders wahrnimmt. Aber ne, wie gesagt, gleichzeitig muss ich sagen, fand ich seinen Vorschlag zu sagen, lass das mal mit einer Therapeutin gemeinsam klären, auch sehr gesund. Und das finde ich auch unabhängig davon, wer recht hat, ist das wahrscheinlich eine Sache, die man vor der Trennung hätte machen sollen, dass man mit einer Therapeutin redet. Aber auch danach kann das ja auch ganz gut sein, dass man vielleicht so dann Sachen aufarbeitet. Aber ja, er bringt dann auch so ein anderes Ding mit rein, dass sie ihn irgendwie eingeladen hat zu Ex on the Beach. Und dass er das
also wenn sie da gewesen wären, dann würde ich sie auch kennen. Denn im Trash-TV-Thema bin ich voll drin.
Ja. Ja, also keine Ahnung, gleichzeitig nutzt er das natürlich jetzt so ein bisschen, um so zu sagen, so ey, keine Ahnung, wenn du das so bei Ex on the Beach in die Öffentlichkeit auch zerren wolltest, ne, verstärkt natürlich so ein bisschen den Vorwurf, dass das vielleicht für Aufmerksamkeit ist, was Leute natürlich dann in den Kommentaren wieder posten. Also ich glaube, es gibt einfach in diesem Szenario keinen Gewinner. Ich kann sozusagen ihre Position verstehen, zu sagen, alle Leute trauen irgendwie dieser Beziehung nach und ich muss jetzt einfach mal meine Position sagen, dass es halt für mich einfach keine gute Zeit war. Gleichzeitig, ne, weil wir wissen es halt einfach nicht, man steckt da nicht drin und dass das dann so auf TikTok ist natürlich irgendwie für alle Beteiligten auch scheiße.
Ja, also ich habe zuerst auch gedacht, als ich das Thema gelesen habe, dass wo ist denn die Newsworthiness? Wen interessiert das, wenn sich zwei Menschen Anfang 20 irgendwie streiten, nur weil die jeweils Millionen von Followern haben? Finde ich das jetzt erstmal nicht spannend, aber gerade weil die auch so junges Publikum haben, finde ich das tatsächlich gar nicht, ist vielleicht gar nicht so doof, dass bei denen zum einen die vielleicht die Erkenntnis auftaucht, mit solchen Problemen auch mal in einer Therapie sprechen oder überhaupt mit Therapeuten reden, ist vielleicht ganz gesund und nicht so, wie die Generation meiner Eltern sagt, Therapie ist nur was für Verrückte, das macht man nicht, das braucht man nicht. Das finde ich einen sehr guten Ansatz. Und zum anderen, dass es auch ein Bewusstsein gibt, gerade für junge Frauen, zu wissen, toxisches männliches Verhalten ist nicht normal und ist nicht okay. Und man muss das nicht ertragen, sondern man muss dann früh genug dann auch die Reißleine ziehen. Und das sehe ich nämlich eh als großes Problem. Ich glaube, also viele Männer heutzutage sind das Problem. Und das wächst sich nur raus, wenn die nächste Generation, und da habe ich auch zwei von innen im Rennen, zwei Söhne, wenn die halt vernünftiger werden und wenn die einen vernünftigen Umgang mit Beziehungen lernen und dann eben möglichst früh auch dann halt über die Medien, die sie nutzen, in dem Fall halt TikTok, lernen, toxisch zu deiner Freundin sein ist scheiße, die einzuengen, der Kontakt zu anderen Freunden verbieten, das ist nichts. Und insofern ist das vielleicht dann schon keine verkehrte Entwicklung.
Das finde ich tatsächlich einen extrem guten Take, weil du hast absolut recht, das ist eine der wenigen Trennungsvideos, wo beide eigentlich gute Videos gemacht haben. Also sie sagt einfach, ey, dieses Verhalten von einem Typen ist nicht okay. Und er sagt, ey, wenn ihr irgendwie Stress in der Beziehung habt und noch nie drüber geredet habt, also ich meine, er meinte, es gab nie ein klärendes Gespräch, dann versucht es irgendwie therapeutisch aufzuarbeiten. Das sind individuell für sich genommen beides echt gute Tipps für Leute.
Ja,
egal, was das für die beiden jetzt privat bedeutet, sind es eigentlich gute Hinweis-TikToks. Also ja das finde ich gut. Das ist eigentlich ist es für die Gesellschaft was Positives, dass die beiden sich streiten im Internet.
Ja. Habe ich im ersten Moment auch nicht gesehen, aber auch während du so drüber sparst, dachte ich, gibt Schlimmeres.
Ja, eine Sache, die schlimmer war diese Woche, ist auch auf TikTok gewesen. Und zwar war wohl angeblich, das ist natürlich völliger Bullshit, aber trotzdem angeblich gestern am 24.04. National Rape Day, also der nationale Vergewaltigungstag. Und das ist schon wieder so ein Ding, wo auch bei uns im Reddit wieder die Diskussion losgetreten ist. Ist das wirklich ein so großes Thema oder ist die Berichterstattung darüber nicht das, was es erst zu dem macht, was es eigentlich ist? Weil angeblich, also es gibt es, das in dem Moment, also das hier stimmt es auch und ich habe das auch nochmal recherchiert, es gibt wirklich relativ viele TikToks auch zu dem Thema. Die sind jetzt nicht alle super viral, aber es gibt diverse TikToks, ne, die haben zum Beispiel so als Caption einfach irgendwie eine dunkle Straße, die gefilmt wird und dann steht da einfach als Text drin, der 24.04.2024 wird sehr schlimm für alle Mädchen. Und dann kommentiert da jemand drunter, kann mir das jemand erklären? Und dann kommentiert der Creator von diesem Video, da dürfen alles Männer, Jungs mit Mädchen alles machen.
Ja, Also ich habe davon tatsächlich auch nur gehört, weil, glaube ich, Funk dazu auch so eine Panelreihe gemacht hat, so eine aufklärerische. Mhm. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass das Menschen wirklich glauben. Aber dann denke ich wieder um den Bildungsstand in Deutschland aktuell. Denke ich, ja, okay, dann kann es vielleicht doch funktionieren. Haben alle zu viel hier, wie heißt es, The Purge geguckt, mhm, und glauben, dass das möglich ist, dass es einen Tag gibt, an dem ein Straftatbestand einfach nicht existiert. Was für ein Unfug. Aber deshalb weiß ich tatsächlich auch nicht, glauben das wirklich Leute? Aber wenn man sich dann die Kommentare unter diesen Reels und Stories anschaut, wo dann auch Mädels schreiben, ich sperre mich heute in meinem Zimmer ein, dann muss man wohl davon ausgehen, es gibt dann wirklich Leute, die das glauben. Wahnsinn. Ja.
Also das Ding ist halt, das ist nicht neu. Also das ist ein Urban Myth, die tatsächlich auch auf TikTok verbreitet wurde und zwar auch sehr viral auf TikTok verbreitet wurde, allerdings nicht 2024, sondern schon 2021. Und da findet man auch internationale Videos, also auch im englischsprachigen Raum, die zum Beispiel irgendwie 400.000 Likes haben, ne? Von 2021 ist jetzt hier eins vom 19. April, also ne, genau jetzt 3 Jahre her. Und das Interessante ist aber, dass die allermeisten TikToks, die ich gefunden habe, auch die allermeisten viralen von 2021, das sind keine TikToks, wo Leute sagen, vergewaltigt alle am 24. oder das ist der Tag, sondern das sind eher aufklärende TikToks, wo Leute sagen, das ist völliger Bullshit. Also es ist richtig faszinierend, weil ich glaube, wenn man da jetzt tiefer reingehen würde und sich da richtig viel Zeit nehmen würde, dann könnte man sicherlich auch den Origin davon irgendwie finden. Ja. Aber das, was ich an Viralität gefunden habe, sind tatsächlich mehr Videos, die sozusagen sich auf andere Videos oder andere News beziehen und dann aufklären, dass das nicht so ist. Aber das verbreitet natürlich dann wiederum auch das Gleiche. Nur ich finde, das ist dieses Mal ein Trend, wo es auch gut ist, dass es die Berichterstattung gibt. Weil wie du gerade schon meintest, es gibt anscheinend junge Menschen, die dann auf TikTok sind, sowas sehen und dann tatsächlich Angst bekommen. Und da ist es, glaube ich, dann ganz gut, wenn möglichst viele Medien sagen so, nein, das ist völliger Bullshit, das gibt es nicht, du musst keine Angst haben, das ist Quatsch.
Ja, wenn dann der eigentliche Content zu diesem Thema immer nur ist, dass das kein Thema ist, dann ist es aber halt eine merkwürdige Spirale. Also wo hat es angefangen und wie hat sich das dann so komisch entwickelt? Aber ich habe es halt wirklich dieses Jahr zum ersten Mal mitbekommen, weil das so große Kreise gezogen hat. Hat da nicht sogar auch irgendein Ministerium was zugesagt?
Genau, also in Berlin gab es wohl auch einen Rundbrief an die Schulen, weil sozusagen es sich in Schulchats verbreitet hat und so weiter. Und ich weiß nicht, hatte ich das schon mal erzählt, aber meine Tochter ist ja jetzt auch auf einer Schule und die ist ja in der ersten Klasse erst, ne? Und trotzdem durch halt ältere Geschwister und so weiter haben die unglaublich viel Kontakt schon zu genau solchen, ne, also jetzt nicht National Rape Day, aber zu dieser Momo-Geschichte zum Beispiel, die auch immer wieder so verbreitet wurde von wegen so, ne, keine Ahnung, wenn du diesen Kettenbrief nicht weiterleitest, dann sterben deine Eltern oder so ein Shit, ne? Und das kriegt die schon mit in der ersten Klasse. Und in der ersten Klasse, da ist, ne, oder auch dann, keine Ahnung, zweite, dritte, vierte, fünfte, was weiß ich, oder so, in so einem Alter, wo Kinder noch so jung sind, dass sie so gar keine Medienkompetenz haben oder auch sozusagen sowas noch gar nicht einordnen können, da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade wenn so von älteren Geschwistern dann so Sachen weitergeleitet werden oder die halt zum Beispiel auf TikTok, ne, also weil das ist auch, finde ich, so erschreckend, ne? Diese ganzen Kids sind teilweise schon in der Grundschule, haben die schon Handys oder haben dann sozusagen über die älteren Geschwister, gucken die YouTube, gucken die TikTok. So. Ja. Und dann kriegen die vielleicht sowas mit und glauben das dann und dann, ne, oder irgendwelche älteren Geschwister trollen und leiten das halt im Chat weiter, so haha. Also, ja, so ganz, ganz absurd. Und deswegen finde ich es auch gut, dass es so viel Aufklärung dazu gibt, aber ne, wie gesagt, das ist halt, ich finde, das ist wieder so eine Frage, so, wie geht man damit richtig um? Ne? Also, weil offensichtlich wird es mehr verbreitet durch die Berichterstattung, aber die Berichterstattung ist halt auch sehr aufklärend im Moment zu dem Thema. Es ist nicht so diese Panikmache, wie das haben wir ja schon öfters hier im Podcast gesprochen, bei so Trends, die es halt irgendwie so gar nicht gibt, wo dann viel Panik gemacht wird. In dem Moment hier wird dir eher aufgeklärt und gesagt, so, ihr müsst keine Angst haben, das gibt's nicht.
Ja.
Und das finde ich dann auch gut.
Aber es ist halt schade, dass es nötig ist.
Voll. Und auch da wieder, ne, da könnte man wieder jetzt TikTok in die Verantwortung ziehen und sagen, so, ne, warum werden solche TikToks dann auch online gelassen, wenn die so Bullshit verbreiten und so weiter.
Ja.
Oder wie kann man da noch mehr gegen vorgehen, dass halt solche Mythen, so Gruselstories und so ist das ja auch oft, dass sie halt einfach verbreitet werden auf der Plattform, dann bei Kindern landen und die das dann glauben. Das ist halt einfach scheiße.
Ja.
Wo wir gerade bei der Verantwortung von TikTok sind und was sich da so verbreitet, in einer überraschenden Wendung, wir hatten, als wir zum letzten Mal drüber gesprochen haben, noch gesagt, dass in Amerika das das House of Representatives quasi entschieden hatte, dass TikTok gebannt werden soll, das aber noch durch den Senat musste und der Senat aber sehr langsam ist, hat jetzt das House of Representatives einen alten Trick angewendet, der in Amerika ganz oft genutzt wird. Und zwar haben die Gesetze aneinander gekoppelt und haben das quasi nochmal durchgewunken. Und in dem Fall haben sie gesagt, hey, wenn ihr wollt, dass die Ukraine und Israel militärischen Support bekommen, also finanziell und Waffenlieferungen, keine Ahnung was, dann müsst ihr auch TikTok bannen. Und das hat jetzt den US-Senat dazu gebracht, dass sie das tatsächlich dann durchgewunken haben. Und Joe Biden hat das auch vorher schon angekündigt, hat es auch direkt unterschrieben. Das heißt, Stand heute ist ein Gesetz in Kraft, dass ByteDance, die Firma von TikTok, 270 Tage Zeit hat, das wäre dann jetzt Anfang Januar nächsten Jahres, TikTok zu verkaufen oder TikTok wird gebannt. Das heißt dann sozusagen, du könntest das nicht mehr runterladen auf neue Handys. Potenziell könnte man auch auf Handys, wo es noch drauf ist, gar nicht mehr auf die Server zugreifen. Aber ja, also das ist jetzt aktuell die Situation. Es wird auf jeden Fall da in die Richtung was passieren, wobei es natürlich auch noch sein kann, dass das wird TikTok auf jeden Fall machen, dass vors Gericht geht. Und es gab schon mal, das haben wir im letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, auch erzählt, es gab schon mal ein Verbot von Trump. Trump hatte damals so eine Executive Order unterschrieben, also nochmal was anderes als jetzt ein Gesetz, sondern er hat als Präsident einfach gesagt, nö. Und das hat dann ein US-Gericht gekippt und gesagt, nö, Quatsch, TikTok darf bleiben. Und ich glaube, als Biden dann kam oder sowas, wurde das auch wieder komplett vom Tisch genommen und dann ist auch der Gerichtsprozess auch hinfällig gewesen. Jetzt ist es natürlich über einen anderen Weg und auch mit einer anderen Regel, nämlich dass sie es verkaufen müssen etc. Aber es kann natürlich trotzdem vor Gericht gehen und ich habe jetzt zum Beispiel bei CNN vorhin gelesen, dass es zumindest ein so hypothetisches Szenario gibt, was jetzt als nicht so unrealistisch angesehen wurde, dass halt es sein kann, dass das vor Gericht geht und wenn es nicht sofort geblockt wird, so ein Gerichtsstreit sich ja auch mal hinziehen kann und es dann schon sein kann, dass das vielleicht dann länger als 270 Tage dauert und dass es schon sein kann, dass dann vielleicht temporär TikTok gebannt werden könnte im Januar in den USA und dass dann halt vor Gericht geht, TikTok dann am Ende vor Gericht gewinnt, aber dass sich vielleicht ein bisschen länger hinzieht und es dann einen Zeitrahmen gibt, wo TikTok weg ist, was natürlich für, keine Ahnung, YouTube Shorts und Instagram Reels vermutlich, ne, beides US-Unternehmen, der krasseste Win sein könnte. Ja, also ich bin mal gespannt, ne? Also so wie ich das gesehen habe, gibt es theoretisch auch ganz gute Chancen, dass TikTok vor Gericht das gewinnen könnte, weil das schon ein krasser Einfluss auch ist in sozusagen den Zugriff von amerikanischen Staatsbürgern auf Informationen und so weiter aus anderen Ländern. Ist ja auch ein interessanter Precedent irgendwie setzt, so von wegen, dass Firmen irgendwie verkauft werden müssen. Also mal gucken, ob es am Ende wirklich kommt, aber es ist zumindest jetzt näher als je zuvor und noch näher als damals bei Trumps Executive Order, dass potenziell TikTok verkauft wird an irgendwelche Investoren. Ja, mal gucken, was da passiert und oder es vielleicht in den USA gebannt wird und das hätte ja für das Social Media Ökosystem auch nochmal krasse Konsequenzen. Also ich finde es gerade extrem spannend, ja, aber es ist auch noch ein bisschen hin. Also wir beobachten,
was ist denn eigentlich die offizielle Begründung, warum? Also geht's da um die vermutete chinesische Einflussnahme auf amerikanische Politik oder was genau führen sie an?
Ja, also das ist einfach ein Sicherheitsrisiko, dass sozusagen chinesische Behörden potenziell Zugriff haben auf Daten von amerikanischen Nutzern. Okay. Und dass TikTok auch genutzt werden könnte zur politischen Einflussnahme in den USA. Ja, was ich so lustig finde, weil es ist ja bewiesen, dass Facebook, ein amerikanisches Unternehmen, auch dafür genutzt wurde. Also ich weiß nicht, ob die Location einer Social-Media-Plattform relevant ist, um das zu machen, aber egal.
Ja, ja, wobei ich da mal in eine Schauergeschichte zugehört habe, dass der Algorithmus von TikTok in den USA oder sagen wir in der westlichen Welt ganz grundlegend anders sei als der des chinesischen TikTok. In China heißt TikTok ja nicht TikTok, heißt ja irgendwie anders, weiß ich gerade nicht. Douyin oder sowas. Und hab dazu mal eine Reportage gesehen, das also hieß, in der westlichen Welt wird halt so Trash gepusht, also irgendwie irgendwelche dummen Challenges und Seife fressen und keine Ahnung, Raketen in den Arsch stecken. Und in China wird aber gepusht, so wissenschaftlicher Content, der Kindern zeigen soll, guckt mal hier, Raketenforschung ist voll cool, mach doch mal. Also nicht mit dem Arsch, sondern so richtige Raketen.
Ihr erforscht die Raketen, die Amerikaner stecken sich in den Arsch.
Genau.
Also das habe ich auch schon mal gehört und das wurde auch von amerikanischen Politikern auch in den Anhörungen bei TikTok auch vorgebracht als Vorwurf. Und ich halte das ehrlich gesagt für Quatsch, weil sozusagen am Ende des Tages
entscheidet ja schon der Zuschauer.
Genau, was er es geil ist ja Psychologie, ne? Und die Art und Weise, wie Empfehlungsalgorithmen funktionieren, die zielen natürlich schon darauf ab, dass Leute möglichst viel Zeit auf der Plattform verbringen. Und wenn du jetzt Leuten, wenn sie zum ersten Mal auf die App kommen, lauter Zeug zeigen würdest, was sie nicht interessiert, dann würden sie auch ganz schnell die App wieder verlassen und dann hätte TikTok keinen Erfolg. Und ich zum Beispiel als jemand, der Videos, wo Leute sich Raketen in den Arsch stecken, nicht so geil findet, ich sehe sehr viel Bildungscontent auf meiner For You-Page, weil ich aber halt auch einfach viel Bildungscontent mir angucke. Deswegen würde ich mal behaupten, das ist natürlich schwer, sich das anzuerkennen, aber ich glaube, dass Amerika auch in allen anderen Content-Bereichen, die sie gerne konsumieren, generell viel Scheiße guckt. Und ich weiß noch nicht in China, aber ich kann mir vorstellen, dass in China vielleicht Bildungscontent auch einfach vielleicht besser ankommt. Und dass das eher so ein kulturelles Ding ist, dass Amerikaner halt auch einfach durch Fernsehen und so weiter und die Nachrichten auch, wie die in Amerika aufgemacht sind und so weiter, einfach und auch das Bildungssystem in Amerika darauf gepolt sind, halt einfach sich vielleicht einfach lieber diese Art von Content anzugucken als anderen Content und dadurch die Algorithmen halt einfach in die Richtung trainiert werden und nicht, dass das jemand bewusst irgendeinen Schalter umgelegt hat, so der Verdummungsschalter, wir machen alle blöd jetzt.
Ja, ich habe im letzten Jahr Taiwanesinnen kennengelernt, weil meine Freundin in Paris auf einer Patisserieschule war, wo dann auch viele Asiatinnen und Asiaten hingehen, um dieses Handwerk zu lernen. Mhm. Und da haben wir im direkten Kontakt gemerkt, wirklich, ich meine, gut, das waren jetzt natürlich auch so ein bisschen Overachiever, die jetzt dann da waren, aber dass das taiwanesische Bildungssystem zumindest dem Deutschen offensichtlich so überlegen ist, die konnten einfach alles immer im Kopf rechnen, die hatten also ein viel breiteres Allgemeinwissen, als wie ich behaupten würde, der gemeine Deutsche. Und dessen waren die sich auch bewusst. Also das ist so ein bisschen, ihr im Westen, ihr könnt das ja alle nicht. Wir sind da euch weit voraus. Und man musste leider sagen, es stimmte auch. Ne? Also natürlich ist da der Bildungsdruck auch viel höher. Ich habe dazu mal irgendwie eine Reportage gesehen, dass es ja in China wirklich schwer ist, dann auch an die Hochschulplätze zu kommen und die du auch wirklich nur kriegst, wenn du von der Grundschule ab halt da richtig reinsweatest. Insofern sind wahrscheinlich die Leute, die man so im internationalen, auf internationalen Bühnen trifft, wahrscheinlich so die Bildungselite da. Aber das war schon so ein bisschen so ein Running Gag von wegen, das könnt ihr nicht im Kopf rechnen und das wisst ihr nicht. Und ich fürchte, da ist ein bisschen was dran, insbesondere auch, wenn man sich dann eben anschaut, was so auf Social Media an Unterhaltung läuft.
Ich glaube, am Ende des Tages ist die Gefahr, die von TikTok ausgeht, jetzt weniger die Verdummung der Gesellschaft, weil ich glaube, da können sich alle Social Media Plattformen drum ringen. So, das klingt ja auch so hin. Beziehungsweise, wie gesagt, wie du schon meintest, das liegt vielleicht eher an strukturellen Problemen und gar nicht an Social Media, sondern es liegt eher sozusagen an dem, was davor passiert, in Schulen und so weiter, an Medienkompetenz, die da vermittelt wird, etc. Aber sozusagen dieses Thema mit, keine Ahnung, das ist chinesisch, ne, das, also auf der einen Seite kann ich mir das schon vorstellen. Es wurden ja jetzt auch wieder hier Leute festgenommen bei von hier dem Kra, dem AfD-Politiker, dass es da einer, der mutmaßlich Industriespionage gemacht hat, irgendwie sein engster Mitarbeiter und so. Also das ist, dass da in die Richtung Dinge passieren, das ist ja nicht unrealistisch, im Gegenteil. Trotzdem schwingt für mich da immer so ein bisschen mit dieses so, ne, alle anderen führenden Social-Media-Plattformen kommen aus den USA und jetzt sozusagen die einzige große internationale Plattform, die aus einem anderen Land kommt, jetzt sozusagen zu sagen, hey, ihr müsst jetzt an amerikanische Investoren verkaufen, bitteschön.
Ja, das denke ich halt auch. Das
wirkt auch ein bisschen lobbyiert, ehrlich gesagt.
Ja,
ne?
Voll.
Aber ne, das heißt nicht, dass ich sozusagen keine Gefahr sehe in dem Ding. Ich meine, TikTok streitet das ja immer ab und sagt, nee, sozusagen, ne, wie gesagt, es gibt diese zwei Plattformen. TikTok ist eine andere Plattform, die sitzt auch in den Cayman Islands und nicht in Peking. Und sozusagen internationale Investoren haben eh schon große Anteile daran und das ist gar nicht mehrheitlich in den Händen von ByteDance, wobei wiederum ByteDance, glaube ich, ein höheres Stimmrecht hat und so weiter. Da gibt es einfach so viele rechtliche Einheiten, über die sich da gestritten wird. So, was heißt das jetzt? Und TikTok streitet ja auch einfach ab, dass auf die Server irgendwie überhaupt zugegriffen werden kann aus China. Trotzdem, ne, das Risiko wird gesehen und auch unabhängig jetzt von dem Verbot gibt es ja in Amerika und ich glaube auch teilweise auch in europäischen Ländern auch schon so Regeln, dass zum Beispiel auf so Regierungshandys halt einfach TikTok nicht drauf sein darf oder sowas. Ne? Ob das jetzt ist, weil die tatsächlich irgendwas gefunden haben, wo sie meinen so, ui, das dürfen wir nicht oder einfach nur aus Vorsichtsmaßnahme, zeigt ja schon, dass da vielleicht auch schon ein bisschen was dran ist. Ich weiß es nicht, ich gucke mir weiter Videos an von Leuten, die sich Raketen in den Arsch schieben, weil
So ist recht.
So ist weil das so ist unterhaltsam.
So, und jetzt weiß ich auch, was ich auf TikTok an Content mache. Fangen gleich an Silvester an.
Contentplan steht. Nee, ich gucke mir weiter Bildungscontent an. Aber auch das, also ich mag TikTok als Plattform einfach sehr. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich verbringe viel zu viel Zeit auf TikTok. Aber na gut.
Das kriege ich schon mit YouTube hin, dafür brauche ich nicht TikTok.
Da bin ich auch noch. Also ich liebe auch YouTube immer noch sehr, gerade als Creator muss ich sagen, liebe ich auch YouTube noch mehr als TikTok immer noch. Aber sozusagen als Konsument merke ich einfach, dass ich auch, ich habe halt zwei Use Cases. Ne? Manchmal habe ich Bock, irgendwie ein 20-minütiges, tiefes, recherchiertes Video anzugucken oder irgendwie ein Gaming-Video von Hand of Blood, was irgendwie eine Stunde dauert und da habe ich dann Bock drauf. Und manchmal habe ich einfach Bock, im Bett zu liegen und mir keine Gedanken drüber zu machen, was ich jetzt anklicke und ich swipe einfach vor mich hin. Ne?
Ja.
Und keine Ahnung, geht natürlich auch bei YouTube Shorts. Da habe ich den Algorithmus einfach noch nicht gut genug trainiert. Aber ja, wer auf YouTube gerade nicht mehr ist, aber auch nicht auf TikTok, einfach nirgendwo, ist Steuerung F. Und da gab es jetzt ein Update.
Ach, was?
Wir wollten einfach das mal inkludieren, einfach weil ne, vielleicht Leute das interessiert und weil ich aber auch die Diskussion dazu jetzt wieder ganz, ganz spannend fand. Also Steuerung F hat was gepostet, ich glaube in der Instagram-Story und als Community-Tab-Post. Liebe Community, ihr habt lange nichts mehr von uns gehört, deswegen hier ein Update von uns. Wir sind weiterhin dabei, unsere Fehler aufzuarbeiten und Schlüssel für unsere Arbeit zu ziehen. Leider dauert das länger, als wir ursprünglich erwartet haben. Wir wollen die Aufarbeitung so sorgfältig wie möglich machen. Viele von euch wissen, dass wir externe Prüferinnen und Prüfer in diesen Prozess eingebunden haben. Uns ist der externe Blick sehr wichtig, weil wir nur so eine grundlegende Analyse machen können. Sie sollen ihrer Arbeit in Ruhe nachgehen, daher halten wir ihren Namen derzeit noch vertraulich, bla bla bla. Und dann verweisen sie nochmal auf die Etikette, weil es da wohl viele Beleidigungen gibt und bitten um Geduld. Und das war jetzt das Update. Also es klingt so, als ne, es klingt jetzt nicht so, als wären sie jetzt morgen wieder da und es ist jetzt inzwischen April, Ende April. Also es kann schon sein, dass sich das dann, ne, wenn sie so ein Update machen, sicherlich mindestens noch einen Monat oder länger zieht. Sonst, glaube ich, würde es keinen Sinn machen, jetzt da eins zu machen. Was ich aber ganz spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, sie können hier gar nicht gewinnen. Weil wenn man sich mal die Kommentare anguckt unter dem Community-Tab-Post, die sind einfach extrem negativ. Also da ist niemand, der sagt so, ey, gut, dass ihr euch die Zeit nehmt, was ja eigentlich im Interesse der Leute, die das kritisieren, oder vor allem eigentlich als Gesellschaft, sollte es eigentlich gut sein, wenn man Fehler gründlich und sorgfältig aufarbeitet und dann am Ende, zu was für einen Schluss auch immer, ne? Es kann auch sein, dass sie zum Schluss kommen und sagen so, ja, es war alles richtig scheiße, wir machen den Kanal dicht. Keine Ahnung, weiß man nicht, ne? Aber am Ende des Tages ist es ja im Interesse eigentlich aller, dass diese Fehler transparent und sorgfältig aufgearbeitet werden. Und wenn das lange dauert, dann sozusagen am Ende des Tages die Zuschauenden, die jetzt da rumhaten, verlieren ja auch nichts daran. Was haben die davon? Also wenn sie es eh nicht mehr gucken wollen, ist es ihnen doch egal, ob das jetzt 3 Monate oder 5 Monate dauert, ne? Aber so, es sind viele Kommentare, die sagen so, ey, das bringt doch eh nichts, so, ihr könnt den Kanal gleich zumachen, ganz sachlich, löscht euren Kanal, danke. Das ist einfach nur ein schlechter Witz, diesen Post hättet ihr euch sparen können. Wenn eure Fehler so schwerwiegend sind, dass ihr nach fast 5 Monaten eurer Aufarbeitung immer noch nicht abgeschlossen habt, dann weiß ich wirklich nicht, auf welcher Grundlage ihr eure Arbeit noch fortsetzen wollt. Also ich kann so ein bisschen verstehen, wo die Leute herkommen, wenn sie sagen so, oh, das dauert so lange, also muss es ja ganz schlimm sein. Aber so, also wie gesagt, ich möchte jetzt hier Steuerung F an der Stelle gar nicht verteidigen, weil wir ja gar nicht wissen, was da jetzt am Ende dabei rauskommt, sondern einfach nur so in einem Vakuum finde ich das absurd. Die können ja gar nicht gewinnen. Also sozusagen, die Leute wollen gar nicht, dass sie es aufarbeiten, weil sozusagen, sagen wir mal, sie machen das super schnell, kommen nach einer Woche wieder und sagen, hier sind die Fehler gewesen, dann sagen die Leute so, jetzt habt ihr euch ja gar keine Zeit dafür genommen, gar keine Mühe gegeben oder ihr habt Sachen übersehen, was ist mit dem Fehler? So, jetzt nehmen sie sich super viel Zeit, damit sie, ne, wie gesagt, wir wissen auch nicht, warum sie sich viel Zeit nehmen, aber sagen wir mal, sie nehmen sich viel Zeit, weil sie halt wirklich sicher gehen wollen, dass nicht ein weiteres Rezo-Video kommt.
Ja.
Und dann kommen die Leute und sagen, ihr nehmt euch zu viel Zeit. Das zeigt doch einfach nur, dass ihr wirklich viele Fehler gemacht habt. Also, so, ich würde gerne diese Leute, die diese Kommentare schreiben, mal fragen, so, wie viele Wochen werden der perfekte Zeitpunkt gewesen, wo man sagen kann, so, das war genug Zeit, aber nicht zu viel Zeit. Das ist sozusagen 3 Wochen, 2 Tage und 7 Stunden. Wenn da der Post kommt mit allen Fehlern, bin ich happy, alles andere ist scheiße. Also ich finde es auch irgendwie frustrierend, weil man das Gefühl hat, sozusagen, so eine gewisse Fehlerkultur brauchen wir ja auch. Es ist also, ne, die haben Fehler gemacht, das ist klar, aber ihnen jetzt gar nicht die Chance zu geben, sagen, auch überhaupt Stellung dazu beziehen, sondern direkt von Anfang an zu sagen, so nö. Also das ist alles scheiße, was ihr macht. Wenn sie ja schon versuchen, Konsequenzen zu ziehen, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie, ich finde es frustrierend, weil es irgendwie so zeigt, wie das Internet halt ist, dass die Leute halt einfach sagen, so, sie haben so ihr Ding im Kopf und dann finden sie alles scheiße und egal, was man machen kann, eigentlich gar nichts mehr ändern. Das frustriert mich.
Ja, das ist halt auch für eine klassisch öffentliche rechtliche Redaktion, Produktion, ist das schon halt auch ein schweres Feld. Ich meine, die gibt's jetzt schon seit 6 Jahren, aber lustigerweise habe ich damals ein kleines eine Beratungsrunde gehabt, damals mit dem NDR, die dieses Format starten wollten. Da hat es noch keinen Namen gehabt. Und da habe ich denen so ein bisschen erzählt, wie eben auch das Internet, insbesondere YouTube, funktioniert und Algorithmen funktionieren und wie man da entsprechend auch Content aufarbeiten muss. Na, der ganze Handwerkskram, den du auch kennst, ne, dass es am Anfang schon gleich irgendwie was knallen muss und nicht irgendwie 10 Minuten Vorspann machen, bevor es zur Sache geht. Und es ging aber auch um Themenauswahl und um natürlich Zuschauerreaktionen und was diese Zuschauerreaktionen letztlich auch mit dem Content machen. Also das war für die natürlich damals ganz neu, dass du ein Video über und gegen Nazis machen kannst und dann dir aber das schlechte Feedback der Nazi-Community dafür sorgen kann, dass niemand dieses Video mehr sieht, weil sie alle irgendwie Daumen runtergeben und so weiter. Und das waren, die waren damals auch etwas irritiert, um nicht zu sagen bestürzt, weil sie meinten, wir kennen das natürlich, wenn wir Reportagen machen im Fernsehen über kritische Themen, dass wir da ganz viele Leserbriefe oder E-Mails bekommen und alle finden es scheiße. Aber trotzdem in der Woche drauf haben wir halt wieder unseren Sendeplatz und erreichen wieder genauso viele Leute. Und entsprechend waren sie bestürzt zu lernen, dass, naja, wenn ihr ein Video macht, was richtig scheiße ankommt und bei irgendeiner Zielgruppe landet, die euch daraufhin hasst oder euch Daumen runter gibt, dann wird der Algorithmus sagen, ja, das war ein Kackvideo, das nächste spiele ich gar nicht mehr so viel aus. Und da werdet ihr von Anfang an mit ringen müssen. Und das war natürlich damals, das ist 6 Jahre her, für das Team eine große Herausforderung. Und ich weiß noch, dass ich damals dachte, nee, dann startet doch mit Inhalten, die Reichweite erzielen, aber noch nicht so krass umstritten sind. Also am besten macht er irgendwas über Waffen oder über Sex oder über irgendwas mit Essen. Und ich weiß noch, 1, 2 Redakteure damals haben gesagt, was ist das für ein Scheiß? Müssen wir jetzt hier so Trash-Content machen? Nee, ihr könnt ja später immer noch dann hart werden, aber müsst zumindest irgendwie mit was anfangen, was euch nicht gleich die Reichweite killt.
Also du willst gerade sagen, du bist schuld daran, dass es so viele Funkreportagen über Sexthemen gibt?
Und Essen. Ich gucke gerade nochmal. Tatsächlich, das vierte Video war dann der Döner-Test. Aber gut, das erste war dann CFD-Trading. Hier kommen in die Gruppe-Geschichten. Aber das ist ja bis heute, glaube ich, auch für so einen recht schwerfälligen Apparat wie die Öffentlich-Rechtlichen dann, glaube ich, doch ein großes Thema. Wenn es dann plötzlich heißt, wir haben jetzt hier ein grundlegendes Problem und so ein grundlegender Vertrauensverlust bei der Zielgruppe in die Redaktion. Das ist ja sowieso bei Öffentlich-Rechtlichen immer ein großes Thema, ne? Lügenpresse, bla bla bla. Dass man da sich dann besonders viel Mühe gibt, das irgendwie aufzuarbeiten, gerade nachdem die erste Aufarbeitung irgendwie ein Furz im Wind war. Kann ich schon verstehen, aber vielleicht ist es irgendwann auch gut, also für beide Seiten. Vielleicht sollten die irgendwann sagen, okay, das haben wir verkackt. Ich weiß jetzt ehrlich auch gerade nicht mehr, so was jetzt nochmal das große Problem war. Also ich habe die Rezo-Videos gesehen, also sowohl das von Rezo als auch deren Kritik. Aber dass das so ein Akt ist, dass die jetzt seit 4 Monaten kein Video mehr gemacht haben, das merke ich jetzt erst.
Ja, also es gab dann, das wird jetzt, glaube ich, sehr weit ausholt das doch mal, weil das auch irgendwie 1-stunden-lange Videos von Rezo sind, die kann ich jetzt nicht zusammenfassen. Aber ich glaube, grundlegend ging es darum, dass sie in ihrer Kommunikation sozusagen an die Community mit Rezo, mit anderen Interviewpartnern und so weiter einfach grobe Fehler gemacht haben und dann auch sozusagen in ihrem zweiten Entschuldigungsvideo Sachen halt weggelassen haben oder anders formuliert haben, wo Rezo halt die Belege dann hatte, dass es halt doch anders war. Also ich glaube, so kann man es grob zusammenfassen. Und dann gab es dann auch noch Kritik an anderen Reportagen, abseits von der Moment Nutrition Reportage, einmal vom dunklen Parabelritter an der Reportage zu Metal und dann gab es Kritik an der Reportage zu den Superreichen mit Theo Strattmann. Da gab es aber viel zusammengekommen und Rezo hat das dann alles auch nochmal zusammengefasst und ne, also ich war da am Anfang auch sozusagen eher in so einer Position, wo ich es erst verteidigt habe und meinte so, ey, ne, also viele von den Dingen kann man irgendwie auf Missverständnisse zurückführen. Ich finde es schwierig, ihnen direkt vorzuwerfen, dass das alles sozusagen bewusste oder sozusagen wirklich fahrlässige Fehler sind, sondern es kann auch einfach sein, dass sie irgendwie, keine Ahnung, aneinander vorbeigeredet haben und so. Aber im zweiten Video hat Rezo dann nochmal wirklich alles auch dann offengelegt und da meinte ich dann damals auch so, ja, also das ist halt einfach nicht gut so, ne? Und das ist halt das, was sie jetzt ja auch da aufarbeiten, dass eben die Kritik gerade nach dem zweiten Video dann wirklich auch so groß war, dass es eigentlich auch gar keine Möglichkeit mehr für sie gab zu sagen, so, ja, das ist der Grund, wie das passiert ist, ohne da sich jetzt viel Zeit zu nehmen, nochmal rauszufinden, okay, was sind die Strukturen oder die Leute oder die Dinge, die dafür gesorgt haben, dass das halt so passiert ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das lange dauert, weil, ne, am Ende des Tages, die haben jetzt halt eine Chance, das zu machen. Und ich würde mir für so eine Chance da auch möglichst viel Zeit nehmen, um halt gerade wenn du noch externe Leute mit rein hast, gerade in so Strukturen wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, wo sicherlich auch noch Funkleute mitreden, vom NDR Leute mitreden und so. Also ich finde das erstmal kein schlechtes Zeichen, dass sie sich Zeit dafür nehmen. Und deswegen finde ich so wild, dass Leute so jetzt einfach so scheiße finden, dass sie das so sehr haten. Und ich sage so, dann wartet doch ab. Also am Ende des Tages ist ja kein Druck für euch drauf, weil es klingt jetzt nicht wie Leute, die sich unbedingt drauf freuen, wieder Videos von denen zu sehen, sondern wartet doch ab. Am Ende des Tages könnt ihr es immer noch haten, wenn das Statement scheiße ist. So. Aber was bringt euch das jetzt zu sagen so, ihr habt jetzt 4 Monate gedauert. Das, also keine Ahnung.
Ja, egal.
Mal gucken, ich bin einfach gespannt, wenn das Statement kommt. Und ja, also für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk würde ich mir wünschen, dass es dann ein sehr gutes Statement ist und es halt am Ende auch gut angenommen wird. Aber
ja, voll.
Das werden wir sehen. Vielleicht ist es auch einfach, vielleicht sagen sie am Ende auch, ja, sorry, es war strukturell so scheiße, wir machen den Kanal nicht. Who knows?
Das wäre natürlich krass. Ne? Ich weiß jetzt auch nicht, unter welchem Zeitdruck die da eben jeweils arbeiten. Und mein Gefühl war auch immer, vieles von den Vorwürfen ist vielleicht auch einfach einem Zeitdruck geschuldet, wenn man sagt, man möchte jede Woche eine coole Reportage bringen. Deshalb, vielleicht haben sie sich da auf Dauer dann auch überhoben. Denn das sind ja auch regelmäßig keine einfachen Themen gewesen. Ich finde aber bei dem Metal-Thema, was jetzt nicht so das rechercheintensive Thema nach meiner Meinung gewesen ist, war die Kritik vom Parabelritter aber auch Quatsch.
Ja, das habe ich damals auch gesagt.
Vieles einfach nicht verstanden, was sie da gesagt haben oder wollte sich aufregen, um dann vielleicht auch Stimmung und Klicks zu machen. Also
ich hatte neulich auch noch mit einer Person geredet, die, glaube ich, das Parabelritter-Video gar nicht kannte und die aber aus der Metal-Szene auch kam und die meinte auch, sie fand's blöd. Aber ich glaube, das hängt halt extrem viel damit zusammen, sozusagen, ob du halt dieser Szene verbunden wirst, ob du es dann unfair findest oder ob du halt von außen drauf guckst und sagst, so, ja, es ist schon irgendwie ein bisschen weird, dass sie da so Nazi-Peripherie ja so da verkaufen oder so. Ne? Ich glaube, es hängt auch extrem damit, ne, also das macht jetzt auch nochmal ein ganz anderes Thema auf, aber es hängt auch extrem viel damit zusammen, auf wie vielen Festivals du schon warst und ob du als Frau auf Festivals warst und so, ob du dann sozusagen die Metal-Szene dann für ähnlich problematisch oder weniger problematisch oder, ne, also weil sozusagen, das war ja auch noch ein Vorwurf, so wie mit Frauen da teilweise dann umgegangen wird. Und dann, ne, manche Frauen, die auf irgendwie lauter Festivals, die halt nicht aus dem Metal-Bereich kommen, sagen so, ja, keine Ahnung, da ist es noch schlimmer oder weniger schlimm. Also ich glaube, es hat halt auch einfach viel mit sozusagen deiner Meinung zu dem Thema und deiner Erfahrung mit dem Thema zu tun. Und was sie ja eigentlich gemacht haben, ist erstmal zu sagen so, ne, die Metal-Szene wird einfach so angesehen als eine sicherere Szene, ne, und trotzdem gibt es halt hier auch Probleme. Ja. Und dann, das ist in einem Vakuum ja erstmal nicht schlecht, darauf hinzuweisen, dass es da auch Probleme gibt. So, ne? Ob die jetzt größer sind als in anderen Szenen oder kleiner, ist dann wieder ein anderes Thema, aber egal.
Ja.
Deswegen arbeiten sie es ja auf, weil das so Feinheiten sind, auch so Details, wo man einmal gucken muss, okay, ne? Weil am Ende des Tages, wie du auch gerade schon meintest, das ist auch irgendwie ein bisschen weird, aber es geht, glaube ich, auch weniger darum, gerade bei solchen Themen, ist es jetzt richtig oder ist es falsch? Sondern es geht auch darum, wie hat man das nach außen kommuniziert, dass es zu einem Vertrauensverlust geführt hat.
Ja. Ja.
Und wie kann man dafür sorgen, dass sozusagen in so einem Dialog, zum Beispiel über die Metal-Szene, dann ist nicht so ein Ding ist so, jetzt kommt ein großer YouTuber und alles, was wir machen, ist scheiße und dann müssen wir ein Statement dazu Video machen, sondern wie kann man sagen, hey, das sind die Fakten und so kommunizieren wir sie, dass sozusagen am Ende des Tages es keine Angriffsfläche gibt. So, ne? Und das ist, glaube ich, ist vielleicht auch unmöglich, ne? Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass es Vertrauen gibt in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und daran arbeiten sie jetzt hoffentlich.
Ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Yes.
Also wirklich, wirklich.
Wem ich auch sehr viel Erfolg wünsche, ist Trimax. Wir hatten das neulich schon erwähnt mit, ich glaube, es war Unsympathisch TV. Jetzt ist es irgendwie Trimax. Also es gibt gerade einfach unglaublich viele Betriebsprüfungen von Streamern. Und jetzt hat er auch wieder über seine Betriebsprüfung berichtet, weil das Finanzamt da wohl gerade, also, oder ne, das Finanzamt gibt's ja nicht, aber sozusagen die Finanzämter in Deutschland irgendwie krass dahinter sind, sich mit Streamern auseinanderzusetzen, weil die einfach sehr viel Geld verdienen, schätze ich mal, und weil da auch super viel weirder Shit passiert, für den es wahrscheinlich keine klaren Regeln gibt. Und jetzt hat Trimax wieder erzählt zu seiner Betriebsprüfung, dass sie wohl gerade ein großes Problem haben, wegen seinen Pokémon-Karten, seinen FIFA-Packs und seinen Ausgaben für Clash of Clans. Also, wer das nicht weiß, Trimax macht da viel Gaming-Content und gibt halt auch sehr viel Geld aus für so Pay-to-Win-Spiele wie FIFA oder, ich glaub, weiß gar nicht, ob er das jetzt noch macht, er hat sich da mal auch kritisch zugeäußert, aber Clash of Clans auf jeden Fall und hat in der Vergangenheit auch viele Pokémon-Karten gekauft und irgendwie so Unboxings gemacht von Pokémon-Karten. Und das haben wir natürlich alles betrieblich gekauft, weil er das ja nutzt, um damit Content zu generieren und das ist wohl auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass der Wert davon ja jetzt auch irgendwie geschätzt werden muss und wie das abgeschrieben wird. Und das finde ich ein so lustiges Problem. Also, das ist so eine Situation, die wahrscheinlich das Finanzamt auch noch nie hatte, aber da hat jemand halt irgendwie wirklich, und die Summen, die ausgeben, sind auch insane. Also, er gibt ja da irgendwie Zehntausende von Euros für Clash of Clans aus, irgendein Handyspiel.
Mhm.
Und jetzt muss da irgend so ein armer Finanzamt-Mitarbeiter sich das angucken und entscheiden, wie das abgeschrieben werden kann. Und Trimax meinte in so einem Clip, der jetzt auf TikTok auch so ein bisschen rumgereicht wurde aus dem Stream, dass er wahrscheinlich jetzt FIFA und Clash of Clans so handhaben muss wie ein Einmalkauf von Software. Also, dass das nicht sozusagen als so ein virtueller Gegenstand in dem Sinne gesehen wird, von wegen, das hat dann gar keinen Wert mehr, weil hat das ja nicht. Also, wenn du das einmal gekauft hast, der Wert ist ja komplett weg. Also, Clash ja. of, also er kann seinen Account ja auch nicht verkaufen, weil das wäre, glaube ich, gegen die AGBs.
Ja.
Also,
ja.
alles Geld, was er in Clash of Clans reingebuttert hat, das ist einfach de facto von dem Wert, den es hat, komplett verpufft. Aber ja. aus Sicht des Finanzamts gibt es das halt nicht, sondern er hat da Geld irgendwie ausgegeben und auch größere Summen ausgegeben. Das heißt, es wird über mehrere Jahre abgeschrieben.
Ja, also da muss jetzt halt das Finanzamt, weil das ja ein ganz also relativ neuer Geschäftszweig ist, ein neues Gewerbe ist, muss sich halt was zu ausdenken, weil es ja. eben nicht so ist, wie wenn du für 30.000 dir ein Auto kaufst und sagst, okay, das ist der Dienstwagen, den schlotterst
du ab. Jetzt auch,
und,
genau.
Ja. Genau, und in 5 Jahren kannst du den ja wieder verkaufen. Das Geld ist ja, wie du sagst, sofort verbrannt
ja, ja.
und ist nichts mehr wert. Also die Dinge, die du da hast, weil du ja das Ding nicht weiterverkaufen kannst. Und das müssen die jetzt, die Finanzämter jetzt auf die Kette kriegen, rauszufinden, wie man das ja. behandelt.
Ja.
Also ich hatte tatsächlich auch schon 2 Betriebsprüfungen mit meinem Betrieb hier und hatte deshalb gleich in meinem ersten Jahr schon eine Betriebsprüfung und dann in meinem zweiten oder dritten Jahr auch. Und da hat mein Steuerberater gesagt, hä, was ist denn los mit euch? Warum überprüft ihr den denn? Also so viel setzt der ja auch wieder nicht um.
Ja.
Und da meinten die damals, nach der ersten, ja, dann soll der als Anfänger gleich von Anfang an richtig machen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Ding ist eben auch, dass das für so ein Finanzamt schwer vorstellbar ist, dass jemand, der ja in der Regel auch eigentlich keine Ausgaben hat, wenn er nicht gerade für 30.000 irgendwelche FIFA-Karten kauft, ja. da in seinem Zimmerlein sitzt, was er von der Steuer absetzt, damit einfach nur mit sich selbst doch ordentliches Geld verdient. Und das
ja, Millionen ja teilweise, ne?
Ja, ja, also im Falle von Trimax sind es halt Millionen. Und wenn du dann aber gleichzeitig, wenn dir dann gleichzeitig sagt, ja, und ich gebe aber jetzt hier diese auch wieder absurden Beträge
ja.
für irgendwas aus, von dem ein Steuerbeamter, Finanzbeamter noch nie gehört hat. Das muss ja alles nach Geldwäsche, nach Drogengeschäften, ja, ja, nach ja. sonst was klingen. Also, dass da nicht schon viel mehr Leute viel härter überprüft worden sind, gerade in einem Geschäftszweig, wo die Leute dann regelmäßig nach Madeira auswandern, um dann eben keine Steuern zahlen zu müssen. Da, wie gesagt, wundert es mich eher, dass das nicht viel öfters passiert. Aber wahrscheinlich passiert es viel öfters. Und es hat ja in der Vergangenheit auch gerade zu den Anfängen der YouTube-Zeit auch immer wieder dann die nicht tragischen Fälle gegeben von hier der Opa Apo Red, der dann nach 2 Jahren YouTube auch merkt, ach so, wie man muss Steuern zahlen und dann erstmal den Hammi wieder zurückgeben musste. War es Apo Red oder war es Simon Desue? Ich weiß nicht, da gab es doch ganz viele Fälle.
Simon Desue war das.
Insofern ist es jetzt mit Trimax auch, glaube ich, nur neu dahingehend, dass es jetzt um diese virtuellen Käufe geht und wie man damit umgehen muss. Und ja. ich glaube, da wird er einen Präzedenzfall schaffen, weil ich dann als Steueranwalt sagen würde, nee Leute, das kann man nicht über 5 Jahre abschreiben, weil ja. das Geld ja weg ist. Du kannst es auch in 5 Jahren, es gibt da nichts mehr, was man jetzt ja. noch fahren kann. Es ist kein Kühlschrank, es ist weg.
Ja.
Stellt euch vor, ist was Neues. Macht was draus. Und da bin ich sehr gespannt.
Also ich bin auch sehr gespannt, weil ich glaube, für ihn ist das jetzt relativ egal, ne? Aber er sagt irgendwie selber, es geht um mehr als 30.000 Euro, die er halt jetzt potenziell nicht abschreiben kann. Aber das Geld ist ja trotzdem weg und er muss es aber trotzdem, also er muss ja dann trotzdem Steuer zahlen auf den Gewinn, den er gemacht hat und kann dann in den nächsten ja. Jahren quasi es abschreiben. Aber das ist natürlich sozusagen cashflow-technisch in dem Moment erstmal problematisch. Ich glaube, für ihn jetzt nicht, aber für kleinere Streamer vielleicht schon. Am absurdesten fand ich aber das Thema Pokémon-Karten, dass jede einzelne Pokémon-Karte, anders als die digitalen Güter, hat ja tatsächlich einen Wert. Aber er hat so viele Pokémon-Karten, dass er meint, die wollen jetzt halt ganz genau wissen, was jede einzelne Karte wert ist. Und er meinte, selbst mit einem Team von 20 Leuten würde das Jahre dauern, jede einzelne Karte zu kategorisieren. Und dann ändern sich die Werte ja auch regelmäßig. Also mal wird eine Karte mal wieder mehr wert, weil irgendwie jemand die in einem Deck benutzt hat oder, keine Ahnung, irgendwie eine neue Karte in einem neuen Set released wird und dann ist der alte Print weniger wert oder so. Also Das ist absurd.
Aber Moment, er kann doch nicht Zehntausende von Karten haben.
Ich glaube also selbst schon.
Ist das technisch möglich?
Also
kann man
ich alleine habe, ohne dass ich jetzt so wie er kommerziell irgendwie Karten eingekauft habe, auf jeden Fall mehrere tausend Magic-Karten bei mir im Keller rumliegen. Ja, ja.
Okay, ja gut. Denn ich dachte gerade, selbst wenn, also wenn du 20 Leute nimmst, und jeder guckt sich eine Karte an und googelt die in dem Moment. Klar, es kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Da kommst du doch irgendwann dann doch durch.
Ja, aber ich das weiß auch nicht, ob da
Tausende von Karten sein.
Es gibt halt inzwischen Apps für sowas, ne? Also, dass du die quasi einfach digital einscannst und das geht sehr viel schneller. Ja. Es ist trotzdem halt eine Fizzle-Arbeit, die am Ende des Tages nichts bringt. Also, es wäre sehr viel klüger zu sagen, ich schätze jetzt den Wert, aber das ist halt schwierig. Also ich glaube, das Finanzamt mag das nicht so, wenn du sagst, ja, ich glaube, mein Auto ist so Pi mal Daumen so und so viel wert. Du musst schon ganz genau wissen, wie viel was wert ist, was du da gekauft hast. Und das wird halt absurd, wenn es dann so um so einzelne Karten geht. Das ist ja jetzt auch nicht so, du kannst es ja auch nicht so machen wie so Inventar, dass du sagst, so, ich habe hier 10.000 Rollen Papier. Jede Rolle Papier ist gleich viel Geld wert, sondern jede einzelne Karte kostet mal einen Cent mal 10 Euro. Es ist völlig egal. Also es ist so, variiert krass.
Aber ich hätte ja gedacht, dass man, wenn man das so in einem großen Stil macht, sich das irgendwie in einer digitalen Form anlegt, dass man noch weiß, was man da überhaupt hat. Denn wenn er sagt, es sind so viele, das können 20 Leute nicht zählen, dann hat man ja von so einer Sammlung irgendwie auch nichts. Ne?
Ja.
Das ist einfach nur Umzugskartons voller Stuff und das, weiß ich nicht.
Ja,
es wird auf jeden Fall interessant, was die dann nachher sagen.
Bin ich auch gespannt. Vor allem, es gibt ja tatsächlich auch gewerbliche Leute, die Karten verkaufen. Also das ist ja auch teilweise ein Job. Also ich habe auch schon mal Leute kennengelernt auf irgendwelchen Magic-Turnieren, die sagen, deren Job das einfach ist, Online-Shops zu betreiben mit Magic-Karten. So. Und die werden sicherlich auch irgendein System haben, wie sie das ans Finanzamt dann porten.
Ja.
Aber mal gucken. Also mal gucken, wie viele andere Streamer noch von Betriebsprüfungen betroffen werden. Und ich bin auch gespannt, ob er am Ende dann offenlegt, ob da sozusagen, ob was für finanziellen Rückzahlungen er da noch irgendwie tätigen muss oder sowas für seine weirden Ausgaben und was sie durchgehen lassen und was nicht. Ich finde das immer super spannend. Ich weiß nicht, wer es auch spannend findet. Schreibt es uns ins Reddit. Ich fand auf jeden Fall sehr schön, dass du heute mit dabei warst. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Das hat mir wie immer viel Spaß gemacht.
Schaut bei Fabian vorbei. Er heißt auf TikTok Siegesmund. Da könnt ihr schon direkt reinfolgen. Und dann,
das bringt dann noch
seine
so
Raketenvideos angucken. Ja, lasst uns gerne.
Aber überall sonst heiße ich auch Siegesmund.
Überall sonst auch, ja. Lasst uns gerne gute Bewertungen da auf Spotify, Apple Podcasts und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Schaut im Reddit vorbei und wir hören uns nächsten Samstag. Ciao.
Tschüss.